Der Vodafone Enterprise Plenum Audiocast. Hier gibt es ausgewählte Keynotes von unseren Workshops, tiefe Einblicke und Learnings zu den aktuell wichtigsten Business-Themen. Hier bekommen Sie alles, um zu verstehen, entscheiden und zu machen.
Perfekt, genau. Deswegen, also wir haben jetzt noch einen weiteren Protagonisten hier vorne, Kai Salbreiter, von Vodafone auch. Und du diskutierst so ein bisschen mit, bringst auch nochmal die eine oder andere Perspektive vielleicht rein, die bisher gefehlt habe. Insofern da auch herzlich gerne fragen, wenn es in diese Richtung geht. Ich habe mir überlegt, damit wir nicht jetzt so einen Kaltstart haben und ich irgendwie einfach ein Mikrofon hinhalte und sage, und was ist Ihre Frage?
Welches auch?
Stimmt, ich brauche nur eins. Würde ich einfach mal damit starten. Ich habe mal drei Aussagen mitgebracht. Und entweder mit Handzeichen oder es gibt ja auch so Karten, einfach mal anfangen, ob Sie dem zustimmen würden oder nicht zustimmen würden. Das war schon mal so ganz langsam locker warm werden und dann auch hier sozusagen darüber vielleicht in die Diskussion kommen. Genau, und wir haben nämlich gerade schon, oder ihr habt über das Thema, ja, welche Daten sind überhaupt im Unternehmen da und können die genutzt werden? Deswegen würde ich einfach mal die Aussage machen, wer von Ihnen ist davon fest überzeugt, dass 50% seiner Daten oder sagen wir es so, mehr als 50% seiner Daten für KI aktuell schon nutzbar wäre im Unternehmen? Da haben wir einmal grün, zweimal grün, drei, viermal. Der Rest ist rot hier vorne. Ah, okay.
Ja, aber schwierig, ne, wenn man selber
okay. Ist. Genau. Deswegen, Thomas, ich würde die Frage einmal auch zu dir schmeißen.
Ja.
Wenn du jetzt drauf guckst, wo wart ihr mal, wo seid ihr da? Welche Prozentzahl würdest du jetzt so in den Raum werfen?
Das ist ganz witzig, weil ich habe zwei Kollegen mitgebracht, die haben beide den roten Daumen quasi nach unten gezeigt. Ja. Also wir sind da einfach, das ist ja unsere Journey, was ich gerade gesagt habe.
Genau.
Ja, wir sind ja, das ist so ein Zielbild, Visionen, was ich vorhin präsentiert habe. Ja. Aber wir sind da gerade mittendrin. Ja. Und wir haben ja dieses große Problem, sorry, wenn ich mal aushole, aber das ist einfach wichtig, dass wir das habe ich gestern Abend gesagt beim Essen. Ja. Wir haben, finde ich, 10 Jahre lang stückweise Dinge verpennt in der IT, was man eigentlich getan haben sollte. Ja, es ging uns aber super als Unternehmen, so wie es wahrscheinlich vielen gut ging. Und wenn es allen gut ging, dann denkt man, ja, dann kann man ja so weitermachen. Alles okay, ja, man hat gar kein Need. Jetzt hat sich alles geändert, ja, und jetzt soll sich schnell alles ändern, ja, weil jetzt hat man ja den Need wieder. Ja, jetzt haben wir aber diese Insellösung. Wir haben unendlich viele Applikationen im Unternehmen, die sind nicht standardisiert, ja. Wir haben so viele Länder nicht angebunden. Alle haben, was weiß ich, verschiedene Systeme. Ja, so. Dann haben wir das Thema jetzt, wie kriege ich das ganz schnell alles zusammen? Wie gesagt, wenn ich jetzt eine Riesenintegration mache mit SAP, mit allem drum und dran, brauche ich 10, 15 Jahre wahrscheinlich, bis das fertig ist. Da haben wir keine Zeit dazu. Ja? Jetzt rede ich so viel, dass ich fast die Frage vergessen habe. Aber ich komme schon hin.
Ja, genau. Ich kann nicht raus.
Nein, das machen wir gleich. So. Und was wir jetzt ja tun wollen, diese wichtigen Daten eben, die wir zusammen im Business identifiziert haben, um die Firma steuerbar zu machen mit diesen Daten, die greifen wir jetzt fangen wir an, die abzugreifen und in der Zukunft wollen wir das über alle Länder hinweg zu machen. Ja? Und da stehen wir gerade ganz am Anfang. Also wir sind an einem ganz kleinen Teil, die wir auswertbar machen können. Und da kommt natürlich auch interner ein bisschen, aber das ist okay. Die GF sagt, ja, das kriegt man schon hin, macht mal einfach mit dem Data Lake zum Beispiel. Ja? Dann habe ich gesagt, hey, das funktioniert nie, weil shit in, shit out, ich darf das sagen, ja, quasi. Und das hat man am Ende vom Tag. Ja? Wir haben die Daten nicht vergleichbar gemacht. Und da sind wir gerade dran, ja. Das heißt, wir wollen die Daten, nicht nur die Prozesse harmonisieren, auch die Stammdaten dahinter, ja. Wenn wir jetzt in die Welt, in die Ensinger-Welt reinschauen, in Brasilien ist der Kunde anders definiert als in Deutschland oder als in Spanien zum Beispiel, ja. Wir haben die Materialstämme sind anders aufgebaut, ja. Die Lieferanten sind anders aufgebaut. Da sind wir gerade dabei, alles aufzubauen, ja, dass alles harmonisiert und gleichartig ist. Dann können wir es auswerten. Deswegen die Prozentzahl ist sehr vage. Wenn ich jetzt von der GmbH rede, sind wir da bei einem hohen Prozentsatz. Ja, wenn ich von der Welt rede, sind wir bei einem ganz, ganz niedrigen Prozentsatz.
Magst du eine Zahl sagen?
Also ich sag mal weltweit vielleicht bei 25% erst, ja, weil wir alles wirklich früher per Excel gemacht haben. Es ist auch so gelaufen, wie ich habe gesagt, uns ging es gut als Unternehmen. Ja, ich bin zum CFO, habe gesagt, Peter, wie sieht's denn aus? Du hast immer nur Excel, willst nicht SAP in der ganzen Welt. Ich brauche ja diese Treiber aus dem Business, die sagen, ja, ich brauche das. Ich habe gesagt, nö. Ist okay mit Excel, die liefern das per Hand. Dann habe ich immer gesagt, naja, wenn jetzt einer eine Null zu viel macht, ja, dann freust du dich. Und wenn er eine zu wenig macht, dann fragst du mal nach. Dann sagst du, ja, das geht schon alles. Ja, jetzt ist das anders. Wir waren es wirklich, jetzt ist das alles anders, ja, tatsächlich. Und jetzt müssen wir da tatsächlich rein.
Also 25%, wenn du jetzt
weltweit, sagst, GmbH 75.
Alles gut, Wenn man sagt, ein Jahr weiter, wo sagst du, solltet oder willst du stehen?
In unseren Core-Prozessen wirklich. Also wir haben 3 Jahre Strategie gemacht. Länger mache ich keine Strategie. Es macht keinen Sinn in der IT, weil sich alles ändert. Ja, dann, aber in einem Jahr wollen wir zum Beispiel diese Transparenz haben. Mhm. Transparenz. Und ich sage, in unseren Core-Prozessen, die ich definiere, zusammen im Business haben wir 100%. Oh, sonst macht es keinen Sinn, das, was wir tun. Okay. Ja. Ich will das auswertbar.
Genau, ich gucke jetzt nochmal in den Raum. 25%, gleiche Abfrage. Kommen wir da näher, grün, rot nochmal. Wer sagt, auch 25% habe ich schon in meinem Unternehmen oder sind wir da auch noch von entfernt? Ja, da wird es schon grüner. Yes. Ah, in den
meine Kollegen.
Ja, sehr gut. Du hast die Antwort vorgeflüstert. Die anderen nochmal so zum Überblick. Ja, da wird es schon grüner. Okay, das ist ja schon positiv. Sehr gut. Dann Governance. Hatten wir auch so ein bisschen.
Jetzt muss ich die Frage auch noch beantworten.
Nein, du kriegst eine andere. Wir machen das hier total. Wir wollen ja noch
wobei
mehr.
Schon interessant wäre.
Du hättest gemacht.
Was genau. Hättest du denn gesagt?
Also einmal, wir hatten dieses Security Governance Problem. Das hattet ihr auch vorhin so ein bisschen gestriffen. Und meine Aussage wäre erstmal, viele der Security und Governance Probleme, die gab es eigentlich schon immer und gibt es aktuell. Nur KI macht es so deutlich. Würden Sie dem zustimmen oder sagen Sie, nö, das ist überhaupt nicht so? Einmal grün-rot, grün, da habe ich Sie. Okay, da sind wir uns relativ einig. Deswegen da, Christian, da würde ich noch mal eine Antwort von dir. Also siehst du das auch so? Ist es so? Und wie kriegt man das in den Griff eigentlich?
Also das ist natürlich ein maximal vielschichtiges Thema. Ich möchte es mit ein paar einzelnen Beispielen aufarbeiten, weil es, glaube ich, wäre man da auch nicht fertig. Also fangen wir vielleicht mal an mit dem Thema, ich habe eine Datenstruktur und bin ja gewohnt als Mensch, ich arbeite damit, ich nutze eine Suche, ich gebe aktiv Informationen an andere weiter. Das sind ja alles Schritte, das macht ja eine KI im Idealfall selbstständig, weil die Zugriffsrechte hat in einem gewissen Kontext. Wenn wir jetzt mal Microsoft 365 nehmen mit dem Copilot, ist es im Grunde immer vererbt vom User. Also alles, was ich in meinem Kontext sehen darf, sieht halt auch die KI am Ende. Und jetzt ist es so, die KI ist natürlich sehr, sehr gut darin, dass sie mit ihrem Semantics Index, heißt es dann bei Microsoft, dass sie Dinge, die sie schon mal gesehen hat und kennt, direkt referenzieren kann. Das bedeutet, im Gegensatz zu einer manuellen Bedienung durch mich als Person kann eine KI natürlich dann Dinge direkt finden oder besser gesagt referenzieren, weil sie es schon mal indexiert hat, mehr oder weniger. Das bedeutet, habe ich jetzt ein Oversharing, jetzt mal rein nur im Unternehmen, abteilungsübergreifend, wie auch immer, dann ist natürlich ein Language Model wie Copilot viel, viel effektiver in der Lage, Dinge zu finden, was natürlich gut ist, aber auch schlecht, wenn ich dann Ergebnisse zurückbekomme, die ich gar nicht wollte am Ende des Tages, die aber einfach da sind, weil ich berechtigt wurde darauf. Also jetzt mal ganz dummes Beispiel, Finance teilt irgendein Excel-Sheet mit irgendwelchen Leuten, wovon die gar nichts wissen, aber die KI denkt sich halt, ja cool, ich darf das ja angucken, weil der User, der mich gerade bedient, der darf da ja auch hin, also verarbeite ich das einfach mal in irgendwas. Und das muss ja auch gar nicht dann sein, hey, guck mal, ich habe diese Datei gefunden, da stehen alle Gehälter drin, sondern es kann ja auch beiläufig sein. Der Vorteil ist ja diese Kontextualisierung, dass ein Language Model eben verschiedene Datenquellen bemüht und dann zu einem neuen Output zusammensetzt. Und das kann halt einfach passieren. Das heißt, da haben wir allein schon intern dieses Problem, aber das ist kein KI-Problem, das ist ein generelles Governance-Problem. Das war vorher schon ganz genauso da, es ist halt nur niemand mehr aufgefallen, weil sagen wir mal, wie es ist, ich weiß gar nicht, ist noch irgendjemand von Microsoft da? Also eine Suche in SharePoint oder auch irgendwo anders in Windows von mir aus ist halt nicht so gut. Also ist auch schon besser als früher geworden, aber ich sage auch nur jetzt irgendwie das neue Outlook, weiß ich nicht, ich finde da die Hälfte immer nicht, die ich suche, obwohl ich weiß, da ist eine Mail da. Der Copilot hat es dann vielleicht aber doch schon indexiert und kennt es dann und liest es mir vielleicht auch vor, wenn ich gerade im Auto bin und dann auf irgendwas referenziere. Wie gesagt, bei mir hat es dann geklappt. Ich habe mir einfach selbst eine Mail geschickt und dann ging es irgendwann. Also am Ende des Tages ist es halt so, dass es Dinge aufdeckt, die schon immer da waren. Und das hört auch mit dem Beispiel nicht auf. Ich kann später vielleicht vertiefen. Ich möchte jetzt gar nicht zu sehr da ins Detail gehen, noch dass wir jetzt nicht uns in einem Punkt verlieren. Ich möchte dazu anschließend noch eine Sache mitgeben, da hätte ich theoretisch, glaube ich, auch eine Slide, die wir aber nicht zeigen. Nils, wir zeigen die Slide nicht, weil das mache ich alles auf der Tonspur. Stellen wir uns mal vor, ich bin jetzt ein Angreifer. Was ist das beste Szenario für mich als Angreifer? Da ist ein Kunde, der hat M365, ich kann irgendein Konto kapern, melde mich da an, cool, die Umgebung hat Copilot aktiviert und ich frage einfach den Copilot nach bestimmten Informationen, die ich haben will und bin fertig nach 5 Minuten. Das wäre so der Idealzustand. Das heißt, dieses ganze Thema sichere Anmeldung, wie reagiere ich da drauf, wie habe ich da die Basics im Griff, also nicht nur Identity, sondern auch generell Threat Protection, Signale bündeln, nicht Zeit verlieren mit 15 verschiedenen Security-Tools, sondern diese Silos auflösen und eher auch in Graphen denken. Also wie komme ich von Punkt A nach Punkt B als Angreifer, was wir als Verteidiger auch kennen müssen. Das ist auch so ein Punkt, der sollte jetzt da sein, um eben auch die Zeit dann frei zu haben, um KI-Governance, Compliance und Security zu machen.
Super, ganz lieben Dank. So, ich habe jetzt noch eine Aussage parat und dann hoffe ich, kommen auch ein paar Fragen von Ihnen rüber. Aber das nur schon mal als innere Vorbereitung. Also, ich hätte noch die dritte Aussage, nämlich das Thema Verantwortung. Auch das habt ihr so ein bisschen gestriffen vorhin. Und da muss ich sagen, ist auch bei Vodafone immer ein sehr harte Diskussion. Also, wer eigentlich so im Lead sein sollte, bei KI sozusagen Projekten, ist das das Business oder ist das die IT? Und das finde ich ist auch immer wieder eine Diskussion. Wie gesagt, führen wir bei Vodafone sehr intensiv. Meistens gewinnt die IT bei uns. Was ich immer ganz schlimm finde, also ich bin Marketing, ihr könnt euch vorstellen, ich würde erstmal auf alle Knöpfe gleichzeitig am liebsten drücken und so fort. Das ist, ich bin glaube ich so auch der größte Feind der IT dann immer. So, also deswegen, einmal hier im Raum. Also wer ist für IT? Die kriegen jetzt einfach mal das Rot, aus meiner Sicht. Und wer sagt das Business? Die machen grün. Einmal hier die Abstimmung. Ey, ja.
Grün war Business, ja?
Grün war Business. Ja. Grün, also dreimal IT, der Rest war wirklich durchgängig grün. Finde ich super, aber mit allen Vor- und Nachteilen. Und ich glaube, so eine richtig falsche Antwort, Kai?
Gibt's nicht. Gibt's, glaube ich, nicht. Ich bleibe auch ohne Mikro. Ah. Man hört mich auch so. Gibt's, glaube ich, nicht. Ich glaube, die salomonische Antwort wäre ja im Schulterschluss. Ja, aber ich glaube, Business ist der Treiber derzeit. Hier ist an der Stelle, glaube ich, so ein bisschen der Spielverderber mal wieder. Weil es vielleicht heißt, ja, Regularien, Compliance, Governance und Co. Vielleicht einfach noch kurz 2 Sätze zu mir. Ich bin Vertriebsleiter im Bereich Cloud Security. Dementsprechend, wir beschäftigen uns mit den Themen. Haben also eine ganze Menge Kollegen, die genau das machen, nämlich diese Diskussionen bei Ihnen oder bei anderen Kunden ausfechten und zu sagen, was soll es denn werden? Und ich bleibe mal beim Beispiel von Frank vorhin. Wir kommen dann mit der Taschenlampe in der Hoffnung, dass wir den Lichtschalter im Tunnel finden. Ja, das heißt, wir gucken mit Ihnen gemeinsam, wo geht die Reise eigentlich hin? Was muss man da tun? Vielleicht auch manchmal ein bisschen pragmatisch, mal ein bisschen weniger technisch, sondern einfach mal eher aufs Ergebnis schauen oder auf die Zukunft schauen, wo soll das Ganze hingehen? Meine Empfehlung wäre, bitte immer gemeinsam, weil ohne die Technik geht es dann doch nicht. Ganz was aber aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig ist, KI und auch Security sind Themen, die müssen einen Nutzen stiften. Das heißt, es muss ein Business Case vorliegen. Man muss gucken, warum mache ich das Ganze überhaupt? Das heißt, welchen Aufwand betreibe ich? Und ganz, ganz wichtig ist uns im Vorfeld zu schauen, wo soll die Reise hingehen? Das heißt, was will ich eigentlich überhaupt erreichen? Warum mache ich den Spaß? Mache ich den nur, weil ich irgendwie irgendwo auf mein Produkt KI draufschreiben will? Oder mache ich den, weil ich vielleicht eine Effizienz für den einzelnen Mitarbeiter heben will? Copilot ist, glaube ich, ein gutes Beispiel. Oder gucke ich mir wirklich Geschäftsprozesse an? Oder gucke ich mir nur eine einzelne Optimierung auf einem einzelnen Thema an? Also ich glaube, wir haben ja jetzt sehr, sehr generisch gesprochen. Was gibt's eigentlich alles? Meine Bitte wäre an der Stelle, machen Sie sich ganz vorne immer klar, was will ich erreichen? Welcher Use Case ist es eigentlich? Und lassen Sie uns dann gerne diskutieren, was brauche ich denn eigentlich dafür? Und dann ist vielleicht auch schon manchmal klar, wie viel Business ist es? Oder wie viel Technik ist es vielleicht an der Stelle auch?
Sehr schön. Ganz lieben Dank. Ich würde jetzt mal nach hinten schleichen. Da gibt es nämlich ein Mikro und würde wirklich mal rauchen. Gibt es schon Fragen von Ihnen? Deswegen sind wir ja heute hier, die Sie hier vorne stellen werden oder auch mal eine andere Meinung zu den...
Ich habe vielleicht noch eine Ergänzung, bevor die Fragen kommen, ja, zu dir. Weil ich sehe schon auch, wie die meisten, ja, das ist im Business angesiedelt. Ja, IT, das war ja auch bei uns so. Wir haben ja, das kommt ja als neues Thema dazu. Wir haben gar nicht die Kappa dazu. Ja, und zum Teil dann, was der Kollege gesagt hat, nach den Use Cases schauen. Klar haben wir in der IT, wir haben auch Use Cases. Ja, aber aus dem Fachbereich sind halt die einen Killer Mehrwert bringen gegenüber dem Kunde oder im Sales, im FICO-Bereich und so weiter. Und deswegen finde ich schon gemein, salomonisch hast du gesagt, ja, gemeinschaftlich ist schon richtig, aber der Lead ist im Business, finde ich schon auch okay. Die IT aber nicht vergessen, weil wenn wir dann alles wieder wieder machen im Business und nachher soll die IT dazu, dann rennen wir wieder hinterher und sind dann wirklich die Verhinderer und das darf nicht sein. Ja. Ja. Und wir, das ist jetzt auch, was ich vorhin erzählt habe, wir wollen gar nicht mehr die Verhinderer sein und sagen, stopp, so weit und nicht weiter. Ja, das wäre dann wieder Atombombe-mäßig. Ja. Wir wollen wirklich die Enabler sein fürs Business. Das ist auch die Vision jetzt in der Strategie. Ja. Wir wollen durch unsere Technologie wirklich unser Business enablen, das Business zu machen einfach, ja, tatsächlich.
So wie es sein soll. Also genau, was so ja vom Logik her genauso sein sollte. Genau. Jetzt gucke ich hier wirklich mal in den Raum. Ja, sehr gerne. Darf ich das so rüberreichen?
Ja, hallo, Director IT von der Katak GmbH, Matthias Zertl. Also wir bauen gerade unsere eigene KI-Hardware, weil es einfach günstiger ist als jeden einzelnen Agent. Könnte man natürlich auch mit Tokens machen oder ähnliches, aber wir wollen unsere Daten selber haben. Das größte Problem, was wir jetzt haben, sind die Trainingsdaten. Genau, wenn die Geschäftsführung halt dementsprechend irgendwelche Berichte dort sich analysieren lässt, sollen die natürlich nicht an alle gehen. Kann man natürlich Zugriffsrechte irgendwie einschränken, ähnliches. Nichtsdestotrotz muss ja das Trainingsmodell irgendwie weiterlaufen. Und das ist unsere größte Herausforderung gerade. Ich weiß nicht, ob ihr da schon eine Lösung habt, weil warum sind die in der Cloud einfach stärker? Weil die Trainingsdaten im Hintergrund wieder ausgewertet werden. Man hat am Anfang gesehen, der Copilot war echt scheiße, wirklich der grottig bis zum geht nicht mehr. Hat dann aufgeholt, obwohl es das gleiche Modell wie ChatGPT hat, wie OpenAI, aber die haben aufgeholt. Anthropic ist halt zurzeit in der KI eigentlich am stärksten, der Claude-Bot, der dann damit kommt, ähnliches. Habt ihr schon eine Idee, wie ihr, wenn ihr lokale hostet oder auch mit Routern oder ähnliches, diese Trainingsdaten nutzen könnt, ohne dass wir den Datenschutz da außer Acht lassen?
Christian?
Also ich muss sagen, ich bin kein KI-Ingenieur. Ich beschäftige mich nicht mit Trainingsdaten, von dem her muss ich die Frage leider weitergeben. Okay. Entweder dann auch mal nachgefragt an unsere anderen Kollegen.
Ja. Haben wir sonst einen hier? Oder vielleicht ist ja einer hier im Raum, der Antworten hat. Nee. Boah. Aber wir werden das heute noch finden, die Antwort.
Die Idee ist ja beschränken und sagen, nee, wir lernen nicht mehr und es soll ja weiter lernen. Natürlich ist ja jeder Nutzer wieder angehalten, das wird wieder beim Business. Wenn die Geschäftsführung das macht, muss sie eine Präsentation haben, die für alle zugänglich ist. Und von der kann sie ja wieder lernen. Aber das ist halt ein riesen Aufwand wieder am Ende. Ja. Da ist so die große Frage, wie man damit umgehen sollte.
Ihr habt ja auch euch nur aus Kostengründen entschieden, das selber zu bauen. Weil das war jetzt bei uns zum Beispiel ein Punkt. Ja. In der gekauften Plattform, die wir haben, können wir das alles schön einstellen, tun und machen und eben secure halten. Die auch gar nicht so teuer ist, by the way. Da können wir gerne nachher mal nochmal drüber sprechen. Ja. War das euer Haupttreiber, das selber zu machen? Oder was hat euch dazu bewogen?
Der Haupttreiber, also ja klar, jeder einzelne Agent, viele habe ich zugewiesen, Copilot-Lizenzen, die werden nicht genutzt.
Genau, ja.
Jetzt kann ich umbauen auf einen Open-Router, dann zu Ionos gehen, die halt nur Open-Modelle haben. Bei uns war es zu kompliziert. Ja, Hardware ist zurzeit teuer, aber ich habe einen Return on Investment nach 6 Monaten. Und ich kann dann auch endlich richtige Modelle benutzen und nicht diese Pseudo-Modelle, die halt nicht programmieren. Ich bin halt Programmierer noch. Meine 5 ITler, die halt aktiv damit arbeiten, das ist ein super schneller Return on Investment. Bei alle anderen werde ich halt dann Router aufbauen mit Tokens. Ist auch okay. Ja, Zugriffsrechte natürlich. So eine Token viel. Gibt es in Rosenheim die Infactory, die das sehr gut aufbauen. Kostet wieder Geld. Klar. Die Hardware, die haben wir jetzt da stehen. Wir haben die Compute-Kosten. Das wird bei 2,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr nicht auffallen. Von daher, ja, Kosten.
Kosten. Ja, wir können ja nachher nochmal kurz reden über die Plattform. Das wäre ja ganz, ganz interessant, glaube ich.
Ihr dürft das auch jetzt, wenn ihr möchtet.
Nee, dann plaudere ich ja alles aus hier.
Okay, okay, schade.
Wir haben halt mehr Möglichkeiten. Also wir haben, also wir produzieren Elektronikbauteile, wir haben da KI-Auswertung. Vor, sag ich mal, 6 Monaten war das noch echt schwierig, selber Bilder auszuwerten auf Kaltmüllstellen etc. Jetzt haben wir eine Hardware da stehen, die macht das. Eine Firma hätte dafür 10.000 Euro im Monat genommen.
Klar.
Meine Hardware hat jetzt 4.000 Euro gekostet. Computerkosten, keine Ahnung, 200 Euro im Monat. Und das kann besser auswerten als in irgendeiner Cloud. Daher, es lohnt sich tatsächlich, eigene Hardware aufzubauen, wenn man auch die Expertise
Genau.
Also die Hardware sehe ich jetzt gar nicht als das größte Thema, sondern das Thema sehe ich einmal in der Vorbereitung der Daten und natürlich, dass ich auch die Leute haben muss. Also wenn Sie sagen, Sie haben 5 Mann, sind die 5 Mann alle fit, das zu tun? Das stelle ich mir gerade die Frage, weil da sehe ich in der Regel eigentlich den Bottleneck. Habe ich wirklich auch die Ressourcen vor Ort, die das auch betreiben können? Können die so ein Programm bedienen? Können die irgendwie den Use Case bauen? Können die den Algorithmus anlernen, um irgendwie die Bilder auszuwerten etc.? Da sehe ich ja den Bottleneck, ehrlicherweise.
Das ist relativ einfach mittlerweile, muss man ganz ehrlich sagen. Warum? Weil sich jeder von meinen IT-Lern privat mit solchen Sachen beschäftigt.
ist irgendwie Arbeitszeit, aber irgendwie auch nicht. Aber jeder hat einen eigenen Server zu Hause, hat sich da ein Firewall drauf gebaut, hat sich einen Postbox draufgehauen oder sonst was. Und natürlich profitieren wir als Unternehmen davon. Deswegen liebe ich meine ITler, die zwar auch trocken, die einen Server haben, die irgendwie sowas aufsetzen.
Okay. Da würde ich aber auch sagen, Luxusposition hier gerade, oder?
Also die.
Ja. Da sind wir am einen Ende der.
Ich vermute mal, die Kollegen sind auch alle relativ jung, oder?
Ja, was heißt jung? Ende 30.
Ja.
Ja.
Da, okay.
Da würde ich mal noch.
Nö.
Super, danke.
Wir sehen ja
das Mobbing jetzt hier.
Ja.
Und wir sehen ja auch, was an Ressourcen da ist. Und es gibt natürlich eine ganze Menge, die auch überlegen, was mache ich wirklich? Also wo packe ich, also auch aus strategischer Sicht, nicht nur in einer Kostensicht, sondern auch strategischer. Wo packe ich meine Daten hin? Wo packe ich auch Trainingsdaten oder wo kommen meine Trainingsdaten her? Auf welche Plattform packe ich das etc.? Das sind ja eine ganze Menge unterschiedliche Diskussionen, die man da führen kann. Was aber in der Regel wirklich an den größten, das größte Problem darstellt, ist nicht, dass man irgendwann zu einer Entscheidung kommt, wo geht's eigentlich mit der Reise hin, sondern die Frage ist, wie setze ich es um? Das heißt, wenn Sie 5 Leute haben und davon sind 5 Leute in der Lage, das Modell weiter zu treiben, herzlichen Glückwunsch, dann sollten Sie, glaube ich, den Rest nachher mal erklären, wo Sie die 5 Leute gefunden haben, weil ich glaube, da hätte gerne jeder mit davon. Wir sehen aber genau das Gegenteil. Also wir sehen eigentlich eher, dass wir sehr, sehr genau gucken müssen, welcher Use Case ist gedacht, auf was ist gedacht, welche Technologie brauchen wir dafür und vor allen Dingen, wer setzt es um? Also es ist wirklich ein Problem, Leute zu finden, die das auch immer umsetzen. Weil die Kollegen sind meistens
langfristig
die irgendwie hinterher noch den PC irgendwo aufsetzen oder nochmal durch einen Kabelkanal kriechen und das Kabel irgendwie wieder zu ziehen oder so. Sondern es sind Spezialisten. Und ich glaube, dass die zurzeit am Markt so schwer zu finden sind und das Geld kosten, dass das leider nicht für jeden greift. Also ist toll, Glückwunsch, aber es greift leider nicht für alle.
Mitarbeiter ist dort ein Masterrand, der das nebenbei macht.
Glückwunsch.
Nochmal einen obendrauf. Okay.
Kostenlos an der Uni Bundeswehr in München. Masterarbeiten, Bachelorarbeiten werden dort kostenlos rausgegeben. Unternehmen müssen nichts dafür bezahlen. Man hat beste Professoren dort, die damit unterstützen. Kann ich halt nur empfehlen.
Mega, sehr gut. Guter Tipp. Wir sind ja heute hier fürs Teilen von Tipps. Ich würde trotzdem nochmal einen Raum kriegen. Auch nochmal einen anderen Frage, Gedankengang, Thema, was beschäftigt. Es tut nicht weh, ich sage das ganz ehrlich. Es hilft nur. Ja, sehr schön. Danke. Darf ich das hier so?
Also auch Lukas Rambach von Falk Instruments Landshut, auch Elektro-Halbleiter-Testsystemhersteller. Wir haben vorher das Thema gehabt mit der Indexierung von Daten. Also wäre meine Frage, vergisst die KI auch wieder, wenn ich sage, ich habe jetzt Zugriffsrechte auf meinem User, hat zum Beispiel jetzt den einen Ordner. Es kann auch sein, dass ein Mitarbeiter im Unternehmen, sag ich mal, die Stelle wechselt oder die Abteilung wechselt und hat dann auch einfach andere Zugriffsrechte.
Ja, also konkret bei, wenn wir jetzt mal wieder beim Copyright bleiben, machen andere Systeme ähnlich, spricht man immer vom Grounding. Bei Microsoft ist es Graph Grounding, also praktisch in dem Moment, wo ich eine Anfrage stelle oder irgendeine Aufgabe starte, ein Agent starte, wird in dem Moment nochmal geprüft, ob die Daten, die jetzt aus dem Index kommen und verwendet werden, ob die in dem aktuellen, zum aktuellen Zeitpunkt auch im Scope wären von dem Benutzer, der das Ganze tut. Bei einem Agent, der eigenständig arbeitet, ist es halt nochmal anders zu sehen, weil da nicht unbedingt immer eine natürliche Person dahinter steht. Aber jetzt mal, wenn es wirklich geht um Abteilungswechsel, Austritt, Eintritt, dann ist das immer mit dem Graph, der alle Informationen hält, da dann abgedeckt und bei anderen Herstellern ist es halt auch ähnlich gelöst.
Solange die User-Informationen sind.
Also so wie beim Thema, haben wir Hausaufgaben von früher, ja, Klassiker, Azubi war mal in jeder Abteilung, ist jetzt praktisch der Global Admin über alles, da hilft es halt dann auch nicht, wenn wir jetzt KI nutzen, eher im Gegenteil, dann baut er sich halt auch seine neuen Daten aus dem gesammelten Werk der ganzen Firma, das Best-of quasi.
Noch Fragen? Sonst will ich erstmal fragen, weil du gerade, also wir lachen darüber, dieses Best-of, ich meine, das ist ja ein total normales Problem in allen Abteilungen oder immer wieder dieses Wer-Zugriffsrechte. Ne? Wie schafft man es, aktuell sieht man ja, es hadert da dran, das wirklich immer aktuell zu halten? Also was ist da, wie macht ihr es vielleicht, Thomas? Oder habt ihr eine Lösung gefunden?
Naja, ich habe ja vorhin gesagt, wir tun die Berechtigung so vergeben, wie es quasi an den Systemen im Hintergrund ist. Also wir tun unsere Plattform, das ist vielleicht auch interessant, ja, an an Teams anbinden, an Exchange anbinden. Ja, wir machen das so ein bisschen Copilot nach, der da integriert ist. Ja, wir können da aber auch SAP anbinden und so weiter. Und dann kannst du diese Berechtigungsstrukturen halt aus dem jeweiligen AD oder aus dem SharePoint, was auch immer du hast, die werden dann direkt in unsere Plattform übernommen. Ja, dann hast du da die gleiche Berechtigung. Natürlich machen wir beim Mitarbeiter Ein- und Austritt das ganze Berechtigungskonzept dahinter, was alles im Entra-ID dann nachher drinsteht. Halten wir das up to date. Und klar, wenn dann einer geht, dem werden dann die Berechtigungen weggenommen oder wenn der intern irgendwas macht, dann kriegt er halt neue Berechtigung.
Okay, also Arbeit, Fleißarbeit.
Naja, wir sind auch dabei, das zu automatisieren. Oder das haben wir zum Teil automatisiert. Bei uns in der IT haben wir es automatisiert, ja, solche Dinge. Und mit HR sind wir im Rahmen der Digitalisierung zum Beispiel dran, das zu machen.
Ja. Okay.
Aber es ist keine Fleißarbeit, das ist ein ganz normaler Prozess, den man automatisiert und dann läuft es.
Ja? Also einmal hinsetzen, wirklich definieren und dann konsequent umsetzen. Ja. Okay.
Richtig.
Ja, vielleicht auch so aus der Erfahrung noch ergänzend dazu. Also hat auch schon früher Sinn gemacht, dass man eben generell ein sauberes Identity-Management-System hat, was auch Fail-Safes drin hat, was nochmal doppelt checkt, ist jetzt alles korrekt wirklich eingestellt, ist halt State prüft und eben man sich nicht darauf verlässt, dass im blödsten Fall, Thomas, ich weiß es bei euch gar nicht, bis konkret, das musst du auch gar nicht sagen, aber dass es halt vielleicht nicht irgendwie dann das PowerShell-Skript ist, das liegt auf irgendeinem DC und es läuft los, wenn irgendjemand in SAP irgendwas macht. Also solche Tools sind auch entsprechend meistens kostenintensiv, weil die Hersteller auch wissen, ja, das bräuchte man eigentlich, wenn man professionelle IT macht. Oft hat man es nicht, auch aus Kostengründen. Aber das wäre auf jeden Fall empfehlenswert. Und gerade jetzt, ich glaube, mit KI gibt es keinen besseren Zeitpunkt, als sich halt mal zu überlegen. Sind wir auch wieder bei den Basics. Also wie manage ich Identity und Access? Nicht nur für die User oder normale Benutzer, sondern auch administrativ. Also da gibt es ja so viele Themen, die man berücksichtigen kann mit Review-Prozessen. Sponsoren, die sich das angucken. Oftmals weiß man vielleicht ja gar nicht zentral, wer soll überhaupt irgendwo hin. Da gibt es so viele Konzepte, da kann man auch tagelang drüber reden, ehrlich gesagt. Aber das sind auch entscheidende Punkte, die da auch mit dazu gehören.
Hier auch unsere Plattform zum Beispiel bringt ein dediziertes Monitoring mit, ja, wo man Zugriffe explizit tracken kann, dann auch wieder KI-basiert auswerten kann. Dann sehen wir auch, wie was funktioniert, wo was nicht geht. Bei uns haben wir Spezialitäten mit der USA, da gibt es ITA. Ja, die Daten dürfen das Land nicht verlassen. Das geht in Richtung Rüstung und Militär und sowas. Da müssen wir natürlich separate Datenräume schaffen, ja, die dann auch nur separiert von der USA dann zugegriffen werden können. Ja, und so haben wir auch Daten, die das Land nicht verlassen dürfen. Und das musst du halt alles steuern.
Klar.
Ja. Und deswegen hilft uns da die Plattform wieder, weil man es einfach einstellen kann. Ja. Aber natürlich muss man da auch ein bisschen IT-seitig tricksen. Ja.
Schau nochmal.
Okay, eine kaufmännische Frage an dich, Thomas.
Ja.
Du hast gesagt, ihr stellt immer das so eine 3-Jahres-Strategie.
Genau,
länger kann man nicht planen.
Ja.
Für mich wäre mal spannend, wie entwickeln sich dann die einzelnen Bestandteile aus Cloud, Security und KI in der Relation? Also was nimmt da in Zukunft in den nächsten 3 Jahren zu? Was nimmt vielleicht tendenziell in Relation eher ab?
Ja, das ist ein gutes Thema. Du könntest meine Chefin sein quasi. Also mein Chef dann in dem Fall. Aber werde ich dann auch immer gefragt. Und wir müssen
Antwort für alle Chefs hier.
Ja, genau. Wir müssen es dediziert immer ausweisen natürlich, was verändert sich. Ja, wir machen auch wirklich, also einmal die Strategie und dann heißt es bei Ensinger halt auch Strategie, aber das ist dann die finanzielle Strategie. Ja, und da machen wir natürlich immer Prior Year, Actual Year und so weiter, vergleichen alles miteinander und machen auch eine Prognose, wo man hingeht, SP1, 2, 3, 4, 5. Also das planen wir tatsächlich für 5 Jahre das Budget weiter. Ja, und da kann ich genau aufzeigen, natürlich, wir haben eine Baseline, also alles, was wir heute schon in unserem IT-Topf haben, das entwickelt sich ja dann weiter, die Maintenance, die Abschreibung, alles, was da kommt, das muss ja betrieben werden. Ja, das ist auch ein interessanter Fakt, wer das nicht hat, natürlich, wenn ich heute meine Kosten einplane und nicht über nächstes Jahr denke, dann werde ich nächstes Jahr überrascht sein, oh scheiße, ich muss ja da Maintenance machen und habe Abschreibung, Depreciation, kommt dann alles hin und her. Ja, deswegen ist das ein ziemlich komplizierter Prozess, den wir da machen. Ja, und tatsächlich kann ich wirklich fast nie irgendwas wegrechnen. Ja, das ist ja die Frage dahin. Ja, es kommt immer alles irgendwie on top dazu. Ja, ich habe mal einen gefragt, das war ganz am Anfang, der hat mir erzählt von SubRise, ja, dass man Sub in die Cloud bringt. Ja, dann war meine erste Frage, wird es teurer? Oder sagt, nein, auf keinen Fall wird es teurer. Ja, dann dachte ich, und jetzt ist es teurer nachher am Ende vom Tag. Ja, natürlich ist es teurer und ich brauche ja meine Leute irgendwie trotzdem. Ja, dann fragt mich jemand, der hat sich, ja, alles in der Cloud, Thomas, du brauchst ja deine ITler gar nicht mehr. Ja, also das muss ich immer so abwiegen, finde ich. Aber tatsächlich ist eine interessante Frage, was bei uns voll hochgeht, ist die KI gerade natürlich. Ja, die Plattform, sie ist zwar nicht teuer, also im Vergleich zu anderen großen spare ich wirklich 100.000 Euro im Jahr allein an der Plattform, ja, was okay ist, finde ich. Dann haben wir aber eine externe Firma, die uns beim Onboarding hilft, beim Training, tatsächlich auch wirklich die IT-Tricks, die ich vorhin gesagt habe. Ich habe 60 ITler auf der Welt, ja, trotzdem haben wir niemanden, der das dediziert dann einfach kann und auch die Ressourcen hat, ja, quasi dazu, um das zu können. Das kaufen wir uns extern ein, ja. Dann den ganzen Plattformgedanke, den ich vorhin gesagt habe, ja, auch der bringt natürlich alles nach oben, muss dann weiter betrieben werden. Und unser Backbone an IT, das On-Premise-Zeug, was wir haben, das bleibt ja trotzdem zum großen Teil da, ja. Von dem her, lange Antwort jetzt auf die kurze Frage, aber ich kann eigentlich fast nichts mehr rausrechnen. Ja, wir haben ein paar Synergien, ja, aber das ist verschwindend gering. Deswegen habe ich vorhin von dem Ansatz erzählt, dass ich wirklich möchte, dass ich die Investitionen, die ich tätig, dann meine 3,5 Millionen on top zu meinem Budget quasi, dass die sich tragen durchs Business. Dann habe ich nämlich die Diskussion gar nicht mehr. Ja, Thomas, was kannst du denn alles wegschmeißen durch deine Strategie? Ja, ich kann eigentlich nichts wegschmeißen. Ich werde nur viel, viel effizienter, transparenter, schneller, innovativer, das ganze Zeug. Wir können unser Unternehmen anhand von der strukturierten Datenanalyse steuern. Ja, und diesen Mehrwert, also den verkaufe ich gerade dem ganzen Business und die müssen mir wirklich dediziert sagen, hey, dadurch spare ich 100.000, dadurch spare ich 3 Millionen, dadurch mache ich mehr Umsatz. Ein geiles Beispiel, das ist relativ easy. Ich finde auch die 3,5 Millionen haben wir schnell drin. Wir bauen gerade Digitalisierung der Sales-Kanäle, machen wir alles. Wir bauen hier ein Marketplace auf, neue Webshops, alles mit KI und so weiter und so fort. Und schon allein dadurch, also ist der Plan vom Sales, dass wir 30% Online-Geschäft machen, ja, mit dieser Digitalisierung der Sales-Kanäle, ja, und dann habe ich die 3 Millionen hier locker drin, schon allein dadurch, ja. Aber ich will natürlich alle Synergien heben, ja, und ich, am liebsten hätte ich natürlich, dass dann meine ganzen internen Kunden quasi sagen, hey Thomas, dank deiner Strategie geht es mir besser, ja, und ich kann Wertbeiträge für Ensinger rausholen, ja, und da bin ich gerade dabei, eher die so zu cashen, ja, weil wir werden immer teurer IT. Security nimmt immer zu, ja, auch wenn wir weltweit uns anschauen, wenn wir diese ganzen Richtlinien, alles, was wir neu haben, ja, wir müssen jetzt T-Sax, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wer das kennt, ja, da müssen wir jetzt von unseren Kunden, die wollen, dass wir jetzt T-Sax zertifiziert werden, ja, kostet ja alles, ja, wir brauchen Leute, die das machen, wir wollen die Governance weltweit weiter ausrollen in unseren Guardrails und also das wird immer mehr und immer größer. Auf der anderen Seite, wenn wir irgendwo gehackt werden, ja, dann ist die Kohle, dann ist Geschrei groß, ja, sagt man ja auch, ja, aber natürlich das jetzt zu begründen, immer ist schwierig, ja.
Aber ich finde das einen interessanten Punkt, wo du gerade bist, weil ne, Security wird immer als Übel und Kostenfaktor gesehen. Ich jetzt Marketingbrille mal auf, sag, ey, wenn wir total coole Security haben, du bist zertifiziert. Für mich ist das schönste Marketing-Label, was ich draußen vorhängen kann. Und immer, also kommt es auch an, dass man sagt, ich fasse daraus wirklich oder ich mache daraus wirklich einen Wettbewerbsvorteil, differenziere mich, weil diese Anforderungen werden ja auch von den Kunden immer größer, also das merken wir als Vodafone wahnsinnig, ne? Also welche Anforderungen an uns als Unternehmen von unseren Kunden kommt.
Ja, also natürlich hängen wir das dann auch raus, ja, dass wir zertifiziert sind oder dass wir, also wir haben ISO 27001, sind wir nicht zertifiziert, aber weil es noch keine Anforderungen gab. Aber wir haben die ganze Security dahingehend aufgebaut nach ISO 27001. Also wir könnten quasi so zertifiziert werden, aber das kostet ja auch Geld. Das müsste man jedes Jahr rezertifizieren und wir brauchen es gerade nicht. Aber wir sind genau ready. Also wir haben das alles so aufgebaut. Ja, wir haben nur das Zertifikat nicht. Ja, das T-Sax, klar, so macht, weiß nicht, Daimler oder Audi, einer von beiden macht kein Geschäft mehr mit uns, wenn wir das nicht haben.
Genau.
Ja, dann so ist es klar, dass wir es machen. Ja. Und wenn ihr alle guckt, es wird jeden Tag liest es irgendwo auch wieder eine Hacking-Attacke, ja, und du kriegst ja auch eine Mail und sagst, hey, dein Kundenkonto, also im privaten Bereich, wurde gehackt, irgendjemand, wo du bestellt hast, wurde gehackt, ja, dann denkst du erstmal, boah, gehst mal eins zurück und denkst, boah, jetzt muss ich alle Passwörter ändern, voll ätzend, ja, und wenn das halt uns passiert, die Reputation, die dadurch verloren geht, ja, deswegen, klar, Aushängeschild, Security, wir sind da, ja. Wir haben auch immer, wir sind ja family-owned immer noch, wir haben wir haben einen Beirat, keinen Aufsichtsrat, ja, und da sind auch immer die wichtigsten Dinge, die ich dann präsentieren muss und das ist Security und natürlich IT-Strategie, wie es dann da weitergeht. Also Security ist das Thema.
Ja. Ich gucke nochmal in den Raum. Security auch bei Ihnen eher nur als notwendiges Übel und Kostenfaktor oder dass man auch proaktiv sagt, wir nutzen das zur Differenzierung oder?
Ein Punkt noch vielleicht, was mir gerade einfällt, weil also ein Argument, was super zählt, weil wenn wir gehackt werden, dann haben wir ca. 1 Million am Tag Verlust. Ja, und wenn du das halt einfach mal sagst, dann heißt okay, dann mach mal. Ja, das ist ganz gut. Ja. Sorry, jetzt die Frage
nur. Genau, also gerne nochmal hier im Raum. Wer sagt, intern gesehen, nur als Übel und als Verhinderer, Kostenpunkt oder doch auch als, wie du sagst, ne, mach mal, weil sonst vielleicht Umsatz on Risk oder auch Differenzierung am Markt. Also wer ist für Übel und Kosten? Mal aufzeigen. Ja, einer, ganz traurig. Zwei. Aber der Rest sagt schon, hey, Differenzierung und weil von Kunden so gewünscht, machen wir. Eins, zwei, drei. Ja, schauen wir. Ja, cool. Okay. Wahnsinn. Darf ich einmal hier für alle? Danke.
Ja, bei uns wird es halt von der Geschäftsführung mit knirschenden Zähnen angenommen, ne?
Ja, genau.
Das müssen wir halt machen, wenn ihr das so sagt.
Mhm.
Ja. Also sonst, weil es halt nur rote Zahlen sind, die Geschäftsführung da sieht.
Klar.
Ja. Hat halt im ersten Sinne, die letzten 10 Jahre ist ja auch nichts passiert. Das ist bei uns halt die Aussage ja. gewesen, ne? Was halt
ja,
die Security angeht.
Der Security-Fall immer, erst wenn es passiert,
musst
dann.
Du musst das Denken halt ein bisschen abwandeln bei den Geschäftsführern. Musst du auch mal zum Controlling gehen. Eben, wie sie gesagt haben, 1 Million Verlust am Tag, das ist halt ein großer Bewegpunkt bei den Herrschaften, dass man das mit anbringt. Dann hat es bei uns zumindest einigermaßen gut hingehauen. Hat zwar auch Überzeugungskraft gedauert, aber
ja,
das ist das andere Thema. Ne? Entweder fällt man einmal in den Brunnen und schaut, wie man wieder rauskommt.
Absolut.
Zu dem Kostenfaktor, den der Sicherheitsvorfall letztendlich gekostet hat, werdet ihr das Problem wieder haben?
Das wäre die Frage jetzt. Also hat da seitdem ein Umdenken...
Das fängt aber jetzt wieder an, sich wieder ins Gegenteil zu
bringen. Ja, das ist ja... Jetzt vergessen ist ganz schnell, kenne ich. Also war alt. Ja. Und von der Investitionsseite?
Also große Sprünge für neue Investitionen sind halt nicht da, aber
alles denn, was da ist, Geschäftsführerhaftung, ist ja auch immer so ein gern genommenes Thema.
Ja.
Also NIS 2 frage ich immer wieder gerne, oder wie gesagt, ist ja eben schon gefallen, DORA, ist ja im Finanzsegment etc., gibt ja die unterschiedlichsten Themen, die man auch so ruhig mal aus der Tasche kramen wollte und sagen,
leider ist gut.
Okay. Dann gibt es aber immer noch das Thema, auch das ist ruhig mal, um auch wieder Kennzahlen orientiert zu haben, weil wir müssen ja Betriebsunterbrechungsversicherung einfach mal zu sprechen, einfach mal Kosten aufzeigen. Einfach mal zu Kosten aufzeigen, also ich sag mal so gern, be prepared. Ja, aber einfach mal zeigen, was passiert denn, wenn wir jetzt gehackt werden würden.
Ja, die Million am Tag zum Beispiel, ja,
genau. Was man sagt. Kann ich den Schaden beziffern? Was machen wir denn überhaupt? Haben wir eine Idee, haben wir einen Plan? Was bedeutet das für mein Business? Einfach nur, es muss ja nicht passieren. Es gibt immer einen netten Spruch, es würde mal passieren, ja, aber ich sag mal, einfach aufzeigen. Ich glaube, man muss es ein Stück weit objektivieren und dann muss man ein bewusstes Risiko angehen. Der eine oder andere sagt, wenn ich nur alle 5 Jahre dabei bin, dann geht es vielleicht gut. Und der nächste sagt, oh, wenn ich alle 5 Jahre dabei bin, dann hätte ich lieber mal was gemacht. Ja, das muss jeder für sich entscheiden, aber ich glaube, wichtig ist, Zahlen dran schreiben. Gucken, wie lange bin ich denn weg? Wie lange brauche ich denn, um wieder eine Wiederherstellung zu machen? Kann ich das alleine machen? Wen brauche ich dazu? Was sagt denn meine Bank dazu? Ja, also irgendwie kann ich noch Gehälter bezahlen. Kriege ich den nächsten Mal noch einen Kredit, wenn ich irgendwie das zweite Mal verschlüsselt worden bin. Ja, also das sind schon so Themen, wo ich sage, da wäre es schon gut, wenn jeder irgendwie einen klaren Blick drauf hat, was bedeutet das als Auswirkung, weil dann sollte eigentlich auch der Geschäftsführerkollege irgendwann das Verständnis haben, ich sollte zumindest ein Mindestmaß machen und dann ist es, glaube ich, immer gut, wenn die IT zumindest mal auch schriftlich hinterlegt, ich habe darauf hingewiesen, dass, Punkt, und das auch nochmal in den Papierordner hängt, ja, damit einfach klar ist, was es im Zweifelsfall zu tun.
Das heißt, ich würde das Thema nochmal zu...
Ja, ich wollte...
Oder Thomas?
Ja. Du, Thomas.
Also ich wollte nur schön dazu noch einlenken, ja. Also was wir mal gemacht haben, was ein super Aha-Effekt war, wenn ihr damit Probleme hättet mit Security und Kosten dafür. Wir haben so ein Pen and Paper mal gemacht, ja, und haben simuliert mit einer externen Firma, wie wenn wir gehackt werden würden, ja. Und das war mega, weil ich gesagt habe, easy, haben wir alles im Griff, ja, kein Problem. Und dann fängt es halt an, die zwei haben gesagt, so, jetzt kommt die erste Mail, hier ist irgendwas komisch, ja, oder der erste Anruf. Und dann dachte ich, ja, haben wir alles im Griff, kein Problem, ja, saß man da, IT, die ganzen Führungskräfte und sowas. Und dann nach 10 Minuten, hat schon angefangen, ging aber keine E-Mail mehr, kein Telefon mehr. Dann dachte ich, oh scheiße, was mache ich jetzt, ja. Dann hat es angefangen, dass wir durchs Haus rennen müssen quasi. Ja, also die Infrastruktur war unten, die Business Solutions und so weiter sind oben, da sind wir hin und her gerannt, ja. Und zu kommunizieren, ja, wenn dann alles tot ist quasi, dann scheiße, was ist aber jetzt mit den ganzen Lokationen auf der Welt, ja, die können wir gar nicht mehr erreichen, ja. Dann hat sich die Frage gestellt, wer entscheidet jetzt sofort, dass wir alle Produktionen der Welt oder alle vom Netz nehmen mal kurz, ja, und quasi erstmal fast diese Million verlieren als Präventivmaßnahme, ja. Und das waren mega Tage und es gab unendlich viele Findings, was wir dann zum Anlass genommen haben. Ja, das damals wurde dann beschlossen, dass ich als CIO entscheiden kann, wann fahren wir die ganze Firma runter. Ja, das war davor aber nicht klar. Ja, das hätte ich ohne die Befugnis quasi damals gar nicht machen dürfen. Ja, oder es hätte vielleicht niemand dann mitgemacht. Oder selbst wenn der GF das sagt, ja, dann sagt irgendwie UK, pff, machen wir doch jetzt gerade nicht. Ja, wir sind gerade hier am Boom und so. Ja, also von dem her, das wurde jetzt alles mal fixiert. Dann haben wir so eine BIA gemacht, Business Impact Analyse. Ja, dann haben wir wieder Anlaufpläne geschrieben. Welche Systeme sind wirklich am kritischsten? Wo können wir wieder hochfahren? Ja, was tun wir genau in einem Notfall? Ja, das kostet natürlich auch Geld, kostet Zeit, Ressourcen. Ja, aber ist wahnsinnig wichtig fürs Business. Das kann man immer wieder mal jemand zeigen, der das Geld am Ende vom Tag gibt. Ja, dann haben wir, was wir auch machen, was wir stetig reporten, sind die KPIs von Security. Ja, auch oftmals geiler Aha-Effekt ist auch, wenn ich mal sage, dass wir zum Beispiel um die Weihnachtszeit um die 300.000 Angriffe am Tag haben. Ja, dann guckt jeder, wie 300.000. Ja, dann sage ich, ja, dank Scaling und dank allem, was wir tun, ja, dank unserer Security-Abteilung, ja, passiert halt eben nichts. Ja. Dann haben wir Schwachstellenmanagement etabliert, Patchmanagement. Das sehen wir auch durch die ganze neue Technologie, die wir im Einsatz haben, SIEM und so weiter. Ja, dann siehst du erstmal, wie viele Schwachstellen du eigentlich im Unternehmen hast. Das ist auch eine Kennzahl, die du reportest. Das Blöde ist, wenn du dann 4.000 Schwachstellen auf einmal hast, wo es früher 40 waren, ja, aber die kommen dann erst hoch, dann heißt auch, ja, wie kriegst du jetzt die Schwachstellen weg? Also du hast auch Arbeit dann wieder, ja. Aber das wird dann transparent, okay, da brauchst du einfach Leute und Kohle dafür, sonst kriegst du das nicht hin. Ja, sorry, Christian, du wolltest auch noch was
sagen. Nee, alles gut. Also du hast ja gerade Business Continuity eigentlich schon angesprochen, gerade im ersten Teil. Und ich glaube, man bereitet sich ja immer ein Stück weit vor auf Ausfälle, ob der Ausfall jetzt ein Angriff ist oder ein Patch oder wie auch immer, gab ja schon alles irgendwie in der Vergangenheit. Ich würde versuchen, das dann möglichst zu kombinieren, dass man praktisch mit einer Maßnahme, einem Maßnahmenkatalog versucht, jede Art von Ausfall mit abzudecken. Das ist natürlich ein Incident, ein Cyber-Incident, ein plakatives Beispiel, aber es könnte ja auch irgendwas entweder selbstverschuldetes sein oder irgendwas aus der Supply Chain, was reinkommt. Was ich noch ergänzen wollte, Thomas, vor deinem Teil war, was wir halt jetzt aktuell oft sehen, ist, das ist unsere Hauptbeschäftigung, aber wir begleiten die Kunden halt immer mal wieder drum, wenn es geht, Auswahl, Cyberversicherung. Und da kann ich eigentlich mittlerweile sagen, da sitzen auf der Versicherungsseite sitzen Leute, die technisch eigentlich ebengültig sind. Also habe ich vorher nicht gesagt, also ja, ich habe jetzt eine leitende Rolle bei Scaling, habe aber die meiste Zeit meiner Karriere in Technik gemacht. Bis aufs letzte Bitrunden zum Teil. Und da sitzen jetzt ja auch Consultants, die Versicherung beraten. Ist denn dieser potenzielle Klient überhaupt versicherungsfähig? Und das war auch schon vor, ich glaube, 5 Jahren so. Da war ich auch beim großen Maschinenbau bei mir in der Nähe von Regensburg. Da kamen erstmal an einem Tag 10 Versicherer und haben praktisch erstmal sich so eine Präsentation angehört, was haben die denn überhaupt für Dinge implementiert, dass die überhaupt versicherungsfähig sind. Das heißt, wenn ich da nicht gewisse Best Practices vorweisen kann, und das waren wirklich 1:1 die Dinge, die wir auch in Projekten machen. Also es geht los beim On-Prem AD mit Tiering, ja. Domain Isolation, alles, was es da gibt in der Cloud, MFA, am besten Phishing-resistent und nicht Reply-Angriff anfällig. Die haben das komplett runtergespult, was ich dem Kunden auch als Best Practice erzählen würde. Und wenn man da nicht sagt, das habe ich, das habe ich, das habe ich, dann ist man sowieso nicht versicherbar und damit ist das Risiko eigentlich unkalkulierbar. Und das muss man einfach halt auch auf dem Schirm haben. Er hat sich halt massiv gewandelt. Früher war halt Cyberversicherung so, ja gut, ich habe eine Versicherung, ich muss ja nichts machen. Mittlerweile wissen die halt schon ganz genau, was wirklich dann einfach ein summiges Risiko ist, dass auf jeden Fall was passieren wird. Microsoft tut ja eigentlich auch schon seit 10 Jahren durch die Veranstaltung und sagt, ja, es gibt halt 2 Arten von Kunden. Die einen wurden gehackt, die anderen wissen es noch gar nicht. Also irgendwie trifft es jeden mal schlimmer, mal weniger schlimm. Und da auch so aus der Erfahrung, also wir, Großteil unserer Arbeit, die wir machen, ist halt wirklich proaktiv. Dinge sicher aufbauen, also so die klassischen Themen. Projektlaufzeit, alles zwischen ein paar Monaten bis Jahren, man kennt es halt. Abhängigkeiten sind da. Was wir aber auch sehen ist, was wir hoffentlich so selten wie möglich machen müssen, ist halt bei einem Incident unterstützen und da gehen dann die Projekte auf einmal in ein paar Wochen. Also sobald genug Schmerz da ist, geht es komischerweise immer. Und damit will ich jetzt gar nicht, also ich bin wirklich Teil, dass ich hinstelle und sage, oh, ist alles so schlimm, ihr müsst jetzt sofort loslaufen, seid ihr morgen weg vom Fenster, so einer bin ich überhaupt nicht. Aber es macht mich halt schon mal betroffen, wenn ich sehe, dass man viel verhindern könnte, aber es wird halt einfach nicht gemacht. Und das ist halt wirklich bitter, aber am Ende hängen da ja auch Firmen dran mit Angestellten, mit Familien dahinter und die sind einfach in Gefahr. Wenn ich jetzt irgendwie ein Einzelhändler bin, der kurz vor Weihnachten da einen Breach hat, inklusive Vollverschlüsselung hatten wir auch schon, ja, was passiert dann? Das ist meine Hauptgeschäftszeit im Jahr. Wo ist dann mein Umsatz in dem Moment? Das ist halt wirklich, also wirklich geschäftsgefährdend und auch existenzgefährdend. Ja, und ich glaube, da arbeiten wir fast alle in der IT dran, dass das eben nicht passiert, auch als innerer Antrieb, weil am Ende ist es also so meine Überzeugung, eine sichere IT, sichere IT-Plattformen sind am Ende ja auch immer die Basis dafür, dass ich auch eine, ja, wie soll ich sagen, so eine digitale Selbstbestimmtheit habe. Wenn ich nach meinen Spielregeln agieren kann und wirken kann in meinem Business oder auch in der IT oder aus einer Kombination aus beiden, dann bin ich frei in meiner Entscheidung und auch freier Markt, um da auch dann zu bestehen. Aber wir wissen, die Praxis sieht anders aus. Man muss erst was passieren, dass dann auch Dinge getan werden. Es ist leider so, das werden wir vermutlich auch nicht ändern. Also ich glaube, Opportunitätskosten kennen Finanzler nur zur Genüge. Bei vielen Aspekten, bei so IT-Security-Themen ist es meistens so, ja, okay, theoretisch kann es uns treffen, vielleicht auch nicht. Die letzten 10 Jahre war nichts. Also müssen wir dran arbeiten. Aber das ist auch genau das, was wir jetzt gerne machen wollen mit Vodafone zusammen. Deshalb bin ich da froh, dass wir da jetzt Teil dieser Reise sind.
Ich kann das nur bestätigen mit der Versicherung. Also wir haben das jedes Jahr aufs Neue. Die geht immer nur ein Jahr. Die Cyberversicherung und jedes Jahr muss aufs Neue verhandeln und gucken, versichern die dich überhaupt noch? Manche haben gar keinen Bock mehr, ja, weil so viele gehackt werden und immer muss was Neues rein verhandelt werden und du musst neue Auflagen erfüllen. Ja, das hast du wirklich jedes Jahr. Wurde schon mal jemand gehackt eigentlich von euch oder hat das schon mal jemand mitgemacht? Ja, du, bei dir weiß ich's. Ah, doch, schon einige, echt? Ja, das ist schon ein crazy Zustand. Ich glaube, da müssen wir gucken, dass wir das echt verhindern. Ja, wir hatten das auch mal mit einer Site, ja, und dann hast du ja wirklich auf der Gegenüberseite quasi die Bösen, ja, da ist ein Helpdesk, kannst du anrufen, ja, quasi wählst deine 666 und dann kannst du sagen, so, jetzt, okay, helf mir mal bitte meine Daten zu entschlüsseln, ja, dann geht der Lösegeldaustausch hin und her und das ist schon echt verrückt, wie es da abgeht.
Ja, hochprofessionelles Business. Also
absolut hoch.
Kann man nicht anders sagen.
Können wir uns mal selbstständig machen damit.
Genau. Ich würde gerne noch ein Thema aufmachen, du hast das so ein bisschen angesprochen und zwar, du darfst die Produktion stoppen und das ist ja, finde ich, so ein Übergang von IT plötzlich in ein ganz anderes Feld, Entscheidungsfeld und auch Wirkungskreis. Ne? Ja. Also dadurch, dass wir sagen, IT, also für mich geht IT mittlerweile weit über ihre eigentlichen klassischen Grenzen somit hinaus, weil du bist in den Produktionssystemen mit drin. Klar, mit überall. KI wollen wir auch überall rein, weil auch die Daten wollen wir natürlich haben. Insofern, finde ich, kriegt IT plötzlich ein ganz, für mich sehr viel größeres Spannungsfeld, Overarching und somit auch, und das fand ich gerade bemerkenswert zu sagen, ich darf die Produktion anhängen und somit bist du businessrelevant. War das eine aktive Entscheidung bei euch? Wächst das automatisch so oder ist es einfach, um der Realität sozusagen entgegenzukommen?
Ja, ich glaube, es kommt immer drauf an, wie man das von Anfang an sieht. Also als ich bei Ensinger angefangen habe vor 7 Jahren, fand ich schon mal cool, dass die einen CIO suchen. Mhm. Ja, dass der entsprechend aufgehängt ist. Ja, da hat im Vorstellungsgespräch keiner von der EDV geredet. Das war schon mal gut. Deswegen bin ich da auch hin. Ja, quasi. Das ist wichtig. Aber man hat immer noch genug Firmen, die von der EDV reden oder die einfach sehen, IT ist Infrastruktur. Ja, Punkt. Genau. Fertig aus. Ja. Und so sind wir nicht. Ja, deswegen habe ich versucht, da vorhin zu sagen, ich möchte mit meiner IT das Business Enablement schaffen. Ja, ich muss auch, das habe ich auch immer gesagt, ich habe verschiedene Schritte in meiner Karriere gemacht. Ja, ich habe einmal Wirtschaftsinformatik studiert und da war mir viel zu viel Informatik drin. Ja, ich wollte die andere Seite, ich dachte, die Wirtschaft ist da mehr. Ich konnte quasi jede Programmiersprache der Welt, aber das Business hat mir so ein bisschen gefehlt. Warum mache ich denn das? Ja, und dann habe ich den Master noch gemacht auf Business Administration in Richtung General Management. Mhm. Ja, und da hast du wirklich die Wirtschaft gelernt. Ja, und dann auf meiner Karriere bin ich in der IT mal eingestiegen, da war ich aber auch Business Consultant. Ja, bei Hewlett Packard war in verschiedenen Firmen unterwegs und habe Business beraten, auch nicht nur IT-Beratung gemacht. Ja, ich habe mal die Controlling-Abteilung für HP Deutschland geleitet, dass ich wirklich mal sehe, von der anderen Seite quasi das Business zu verstehen. Und ich verstehe die IT dann am Ende vom Tag so, dass wir auch die Business-Versteher sein müssen. Ja, wir haben, habe ich vorhin gesagt, den klassischen Backbone, die Infrastruktur, die ist da, die muss aufrechterhalten werden, das ist da. Wir haben aber auch, ich habe eine Abteilung, die heißt Business Solutions, ja, die verstehen auch die Prozesse im Business. Die sitzen dann da, wir haben Key-User im ganzen Unternehmen etabliert, mit dem du wirklich auf Augenhöhe dich unterhalten kannst, diskutieren kannst und sowas. Ja, und ich denke, gerade in unseren Rollen, die wir alle hier sind, müssen wir wirklich das Business verstehen, ja, und auch das mal gelebt haben, dass du nachher deine IT dahingehend aufbauen kannst, dass das alles funktioniert fürs Business. Ja. Wie gesagt, das ist nicht für mich, meine Hängematte und so ist was anderes, ja, aber wir machen das fürs Business.
Aber ich finde es richtig, also ich finde diesen Gedankengang zu sagen, ne, also eigentlich muss IT sowohl einen anderen Stake als auch ein anderes Selbstverständnis haben. Wie sieht das bei euch aus? Seid ihr auch schon, wo ihr sagt, wir sind Business Enabler oder wir sind auch mehr als EDV und so wird das im Unternehmen auch gedacht. Hier kriege ich zweimal nicken. Einmal sagen, wer ist mehr als EDV? Und nochmal gerade hier gucken, zwei. Ja doch. Hälfte, Hälfte, würde ich sagen. Weil ich glaube, auch mit diesem ganzen KI, dahin geht's ja. Also ich glaube, ohne diese Erkenntnis und auch Wahrnehmung und Positionierung im Unternehmen ist aus meiner Sicht, kann es auch nicht richtig funktionieren, oder?
Ja. Es ist schon zu viel. Wir hatten ja auch verschiedene Ansätze von der Strategie her, jetzt gerade in dieser Emergency-Situation, ja, dass die Märkte ein bisschen so schwächeln, dass wir gesagt haben, wir geben vor als IT quasi, weil der Fachbereich weiß ja auch gar nicht, was möglich ist. Ähnlich wie ich es vorhin gesagt habe bei der KI. Ich weiß gar nicht, was alles möglich ist mit der KI. Und so ist es auch vom Fachbereich. Man darf das nicht nur auf den Fachbereich beziehen, weil der wünscht sich irgendwas. Ja, aber man könnte sich ja noch viel mehr wünschen, was der gar nicht weiß. Ja. Und deswegen machen wir das IT strategisch so, dass wir wirklich unsere Expertise voll mit einfließen lassen. Was gibt's denn? Ja, und quasi mit so einem Baukasten und oder so einem IKEA-Box und der Fachbereich kann sich dann die Dinge rausziehen. Ja, aber wir beraten trotzdem auch. Ja,
mega.
Wir nehmen aber die Business Cases auf, versuchen diese dann, also das Wie und das Was gibt's immer. Ja, das Was kommt aus dem Fachbereich, das Wie sagt dann die IT. So leben wir. Wir geben aber auch trotzdem manchmal das Was vor und um zu helfen, quasi, ja. Aber
die Ideen.
Als Ideen, dass man einfach die Leute, ja, enabled, habe ich schon mal
Horizont.
Gesagt. Ja,
den Horizont erweitern.
Über den Tellerrand rausschauen, solche Sachen, genau. Da.
So, ich würde jetzt noch einmal gucken, haben wir Fragen noch hier? Diskussionspunkte oder auch mal noch Themenfelder, die wir beackern sollten? Nicht so ganz. Dann würde ich sagen, ja.
Ich war jetzt eben kurz draußen, aber was ich als Tipp noch geben kann, die Deutsche Leasing, die wurde gehackt. Es lag an einer einzigen E-Mail, wo eine Person draufgeklickt hat. Dementsprechend, natürlich wird man diese Person niemals anfangen, weil das passiert einfach. Punkt. Nichtsdestotrotz war der andere sehr gut. Das ging über Wochen, Monate oder halt geschürt. Samstags ist es vorgefallen. Die Geschäftsführung hat gefragt, ja, Montag läuft wieder alles. Nein, 6 Monate hat es gedauert. Ich glaube, über ein Jahr hat es gekostet. Das kann man immer sehr gut anführen. Die sind auch offen für Impulsvorträge, weil das ist wirklich ein Hammer gewesen. Da sieht man, wie die Realität und von der Vision der Geschäftsführung sich unterscheidet. Naja, montags läuft da nichts.
Und genau.
Muss man so sehen, ja. Das ist leider das Harte. Okay, ich gucke noch einmal. Ja, es läuft.
Punkt, was Sie angeführt haben, also die IT ist Enabler, Business Enabler, ist halt natürlich auch ein schmaler Grat, weil sich, also die Fachbereiche sind häufig in der Überzahl. ruhen sich gegebenenfalls auch gerne mal auf diesem Konstrukt dann aus. Also man darf die auf der Reise irgendwie nicht verlieren oder beziehungsweise darf, glaube ich, den Fehler nicht machen, dass die Fachbereiche denken, das regelt jetzt die KI und die IT für uns. Wir sind da raus, sondern das ist so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert, habe ich so den Eindruck. Wenn man sich zu weit nach vorne wagt als IT oder als Business Enabler, dann kommen die Fachbereiche schnell auf die Idee, dann sind die.
Ich muss nichts mehr machen. Ja. Genau. Das ist genau richtig, ja. Deswegen haben wir wirklich in der IT-Strategie, ich habe ja gesagt, die ist ein bisschen anders geschrieben. Ich habe immer so Two-Pagers oder wir haben die Two-Pagers gemacht, ja. Wir haben immer angefangen, um was geht's in dieser Initiative, Maßnahme, Baustein. Kurz erklärt, dann haben wir einen Wertbeitrag natürlich, weil das ist wichtig. Ja, wir haben KPI schon mit aufgenommen, eine kleine Roadmap. Und wir haben immer aufgenommen, wie viel FTE wir dazu brauchen, Kosten, alles, was wir brauchen, aber auch die Rollen, ja, die bei der KI so wichtig sind, aber die bei allen anderen Themen auch wichtig sind. Ja, dass das eben nicht passiert, weil wir haben unsere HR-Abteilung, die ruht sich dann von mir aus oder hat keine Lust, irgendwas. Also nur als Beispiel. Ja. Und ich habe aber auch explizit die Leute reingeschrieben in meine Strategie, die ich für meine Strategie brauche. Ja. Wir haben das auch vorhin diskutiert mit den Data Owners, ja, auch bei der KI. Die Data Owners liegen bei uns im Fachbereich. Die werden da in die Verantwortung mit aufgenommen. Die können sich nicht zurücklehnen. Ja. Weil das ist das Thema mit Shit in, Shit out, was wir vorhin hatten. Ja. Wenn ich das mache, ich weiß ja gar nicht genau, was für Daten jetzt das Business da braucht oder der Fachbereich. Deswegen sind die verantwortlich und das steht wirklich dokumentiert mit drauf, um dem ein bisschen vorzugreifen. Aber es ist natürlich richtig, was Sie sagen. Ja.
Ja.
Wie seid ihr dann vorgegangen bezüglich Dokumentenmanagement und Sachen KI, um das vorzubereiten und dass ihr jetzt die 25% weltweit beschafft habt? Wie habt ihr das gemacht, die Daten zu sortieren, zu versionieren?
Ja, okay, also da sind wir, wie gesagt, noch auf der Journey. Ja, ist auch eine gute Frage. Aber was das Zukunftsbild davon quasi ist, ja, wie gesagt, wir wollen die verschiedenen Standorte, obwohl, also wir wollen sie alle integrieren erstmal. Ja, das dauert noch ein Stück weiter. Das war vorhin auch, irgendjemand hat es gesagt, Geschäftsrealität, Montagmorgen geht wieder alles. Ja, wir haben noch 26 Länder, die wir integrieren müssen, infrastrukturell, domainseitig und so weiter, bis dann die Journey richtig fluppt. Ja, die GF hat gesagt, ja Thomas, das macht ihr ja in einem Jahr. Ja, dann habe ich gesagt, wir müssten dann zwei Lokationen in einem Monat oder mehr als zwei in einem Monat anbinden. Ja, ist ja völlig unmöglich. Dann sagt er, ja, dann nimmst halt ein paar Externe und mach das dann. Ja, vielen Dank. Ja, klar, so geht es. Easy. Nein, das geht halt nicht. Ihr habt dann gezeigt, warum, weshalb, wieso. Und jetzt haben wir eh schon, ich finde es mega, dass wir es mit der vorhandenen Mannschaft schaffen. Wir wollen das in 2,5 Jahren komplett die Welt integriert haben. Ja, gleiche Domainstruktur, gleiche Tools, M365 und so weiter. Ja, GIAM, alles wollen wir aufsetzen. Global Identity Access Management. So, und dann wären wir genau da, dass wir dann Entra-ID oder AD-mäßig diese ganzen Zugriffe steuern können. Ja, natürlich haben wir dann auch, die Dokumente müssen klassifiziert werden. Deswegen haben wir die Data Owner, das macht dann jeder Fachbereich selber, klassifiziert seine Dokumente und seine Dateien. Ja, das brauchen wir eh für Retention Policies und sowas, ja, dass wir dann nachher mit umgehen können. Das ist der Plan. Ja. Frage so beantwortet?
Der 16, 17 oder Mitarbeiter in unserer Infrastruktur, beziehungsweise die Abfrage der Daten ist halt noch relativ einfach gehalten, mit den Zusatzlaufwerken und speichern mal hier, speichern mal da.
Ja.
C-Doppelpunkt.
C-Doppelpunkt.
C-Doppelpunkt, sowas.
Ja,
immer, ne?
Ja, genau. Ja. Hm. Ja. Aber auch das wäre wahrscheinlich ist eine tolle Journey, die man da ja machen kann, um eben da rauszuarbeiten, wie man das eben so wie es wir jetzt gemacht haben, ja, anstatt jetzt die ganze Welt mit den gleichen Subsystemen zu versorgen, einfach, dass man andere Wege findet, dass es eben kosteneffizienter geht, ja, und kostengünstiger und schneller halt das Ganze, ja. Ich glaube auch da, wir waren, weiß ich, vor 5 Jahren waren wir auch noch, wir hatten immer, jeder hat alles auf Laufwerk K, hieß es bei uns, ja, nicht okay. C-Doppelpunkt, okay. Ja, es war alles K, ja, und sowas. Und wir haben dann wirklich alles abgeschafft, ja, und also erstmal haben wir es versucht, wirklich mit Policies und zu sagen, hey, das dürfte nicht mehr und so weiter. Ja, 50% hält sich natürlich nicht dran, ja. Geil wurde es dann erst, wo wir gesagt haben, so, Countdown läuft, in 30 Tagen schalten wir ab. Ja, dann, oh Gott, wie kann ich meine Daten migrieren? Ja, dann sag ich, guck doch mal, vor 6 Monaten haben wir rumgeschrieben, wie es geht. Ja, guck doch mal nach und so. Und jetzt haben wir es dann soweit. Ja,
leicht ertappt vor.
Ja, genau, Marketing, ja, das ist dann unsere Lieblingsabteilung, genau. Mit den vielen Knöpfen, kann sein. Aber so wäre vielleicht auch echt eine coole Journey, da mal anfangen, einfach Dinge abzuschalten und zu moven. Ja, und 1700 Mitarbeiter ist ja viel.
Ja.
Und ihr habt da keine Produktion und sowas. Ja, das ist ja also schon auch ein Rad, was ihr dann da dreht.
Sehr lustig, domainmäßig schon
ein. Ja, guck, da habt ihr uns was voraus. Ja.
Was ich empfehlen kann, das ist noch, wer jetzt davor steht und noch nicht bei 365 Entity ist, nehmt ein anderes Directory. So Directory oder sonst was, weil ich weiß, letztens bei der Telekom mit der Open Cloud, was ist das, was sie nicht darstellen können? Entity. Mhm. Das ist das größte Problem, die größte Stärke gerade von Microsoft, auch wenn wir hier jetzt bei Microsoft sind, macht euch da nicht abhängig von Entity. Es gibt gute andere Lösungen, die da rein synchronisieren können, aber nimmt, also ich würde mittlerweile empfehlen, was anderes zu nehmen. Wie Zoho Directory, dass man das benutzt und von da ja entweder lokal das AD synchronisieren oder von da irgendwie. Das ist meine Empfehlung, weil Entra-ID ist stark und also ich möchte es gar nicht mehr missen. Wir sind aber so, werden aus dem Software wieder rauskommen.
Das ist schon richtig, ja, was du sagst. Ich finde es ja auch, wir sind abhängig, ja. Trotzdem finde ich bei manchen Abhängigkeiten, also für mich ist Microsoft tatsächlich okay, ja, weil ich finde, es ist wunderschön integriert, ja. Klar wird man immer wieder ausgequetscht, natürlich, man muss den Weg mitgehen, auch in die Cloud, ja, auch bei SAP, das ist bei den Großen halt immer so, ja. Dafür können wir unser Unternehmen mit der Entra-ID super steuern, ja, mit Teams, SharePoint, das ist alles eins, ich finde es schon ganz cool. Wir kamen auch mal auf die Idee zu sagen, hey, geh doch mal weg von Microsoft, ja. Da sage ich, was soll ich denn machen? Ja, nimm doch mal Google. Dann sage ich, jetzt nimm doch mal Google, ja. Und das Ganze gibt's, geht ja. Ja, dann hat mich mein damaliger GF mit einer Firma zusammengebracht, die das gemacht haben. Auch eine große Firma. Ja, da haben wir so kurz eine halbe Stunde geredet. Der hat alles gesagt, hey, super cool. Und guck mal, wo wir jetzt sind, ja, und können alles freimachen. So, dann ist der GF raus. Ja, und dann waren nur noch wir beide da. Dann habe ich gesagt, ja, und jetzt erzähl mal weiter. Und sagte, naja, also so weit sind wir jetzt auch noch nicht, weil also es dauert schon 10 Jahre, bis wir dann fertig sind. Dann dachte ich, na prima, ja. Und nachher die Integration und das ganze Zeug, das ist ja massiv Aufwand, ja, bis zum geht nicht mehr. Klar, wäre das mal eine Strategie, die man gehen kann, ja. Ich denke aber, dass man bei den großen Playern, wahrscheinlich auch Use Case abhängig, ja, wie groß ist die Firma, was hat man alles im Einsatz, ja. Also ich fühle mich momentan dann noch ganz wohl mit Microsoft tatsächlich. Werbung.
Ende.
Christian, wir sind Ende unserer Zeit. Ich würde dir jetzt einfach mal die guten letzten Worte überlassen und zusammenzufassen, wenn...
Ohne Vorwarnung, danke.
Ohne Vorwarnung, ja. Du hast auch gemerkt, wir sind hier spontan. Nein, also sag aus deiner Erfahrung heraus, ja. Was würdest du allen nochmal mitgeben, wo du sagst, boah, das sind immer, wo ich immer wieder drüber stolpere oder was ich wirklich als Hebel oder Casus Knactus immer wieder drüber stolpere?
Also ich würde es, glaube ich, ich möchte jetzt keinen einzelnen Punkt rausgreifen, weil ich glaube, da gibt es kein Thema, wo man sagt, das mache ich jetzt morgen oder Montag einfach mal und es ist gegessen. Ich würde dazu raten, dass wir, ja, wie soll ich sagen, dass wir uns bei den Basics, die es halt jetzt auch schon seit Jahren, Jahrzehnten gibt, dass man es da pragmatisch standardisiert hält und sich jetzt die Zeit freischaufelt, um jetzt in die Richtung Agents, KI generell zu gehen. Weil ich glaube, das Schlimmste, was es passieren kann, ist, man hat weiterhin 80% seiner Zeit in so Standardsachen wie ja sichere Anmeldung, Threat Protection Themen, also ganzes Thema Endpunkte absichern, Mail absichern. Ich würde versuchen, das alles nach Standards aufzubauen, gut in den operativen Betrieb zu kommen, entweder selbst, wenn man es leisten kann, oder mit Managed Services, um sich dann voll zu konzentrieren auf diese Zusammenspiel Business und IT, um diese KI-Reise zu starten. Das ist mein Tipp und das habe ich jetzt auch, ich habe es ja vorher kurz gesagt in der Anekdote von den Cybervorfällen. Man kann standardisiert eine saubere Security-Plattform sehr schnell aufbauen. In der Praxis scheitert es halt an, ja, aber ich bin ja hier Fan und ich bin dort Fan und hier und da und tralala, aber es ist nicht effizient. Also viele Angriffe hätten lange verhindert werden können, indem man einfach sagt, wir gehen einen Weg, eine Suite, eine Plattform, die alles abdeckt und dann ist es mal soweit gegessen. Ich kümmere mich dann um das Business Enablement. Das wäre jetzt mein Tipp. Ist leicht gesagt, vielleicht auch. Gerade aus Perspektive von euch jeweils klingt es jetzt vielleicht zu schön, um wahr zu sein, aber ich kann euch sagen, es ist in der Regel weniger komplex, wenn man sich darauf einlässt, dass man eben auch mal eine Entscheidung fällt und dann da die Basics einmal macht. Und noch ergänzend vielleicht zu den T-Sax und Co., was wir halt auch ganz oft merken, also ich bin kein, oder generell alle in meinem Team, wir sind jetzt keine Berater im Sinne von Regulatorik, weil da ist so viel Allgemeines mit drin, aber wir leiten halt die technischen Maßnahmen ab. Und mein Ansatz ist immer zu sagen, wir sind aus der technischen IT-Security-Seite schon so gut, dass uns das eigentlich egal ist, was NIS 2 jetzt genau gesagt hat. Dann wird's 3, 4, 5 Jahre darauf gewartet, dass das irgendwann mal dann im Bundestag endlich war und unterschrieben war am Ende. Jetzt ist es dann endlich mal
Ruhe, oder?
Ja, endlich hat es mal geklappt. Ja. Das war vielen unserer Kunden egal, weil wir waren vorher schon auf einem besseren technischen Stand und das ist kein Hexenwerk, das zu erreichen. Klar, Prozesse außenrum ist immer aufwendig und Thomas weiß ja auch, wenn ihr euch eh schon vorbereitet habt auf die ISO, da ist so viel drumherum, was Zeit und Geld ohne Ende kostet, aber so die technischen Ableitungen daraus sind alle so trivial. Ja. Es ist sichere Anmeldung, was Best Practice ist seit 10 Jahren. Event-Management zu haben, auch absolut trivial heutzutage umzusetzen mit SaaS-Möglichkeiten, wie Sentinel zum Beispiel, um es mal zu nennen. Aber es gibt auch andere, muss nicht das sein. Ist so trivial mittlerweile und die Wege werden nicht gegangen, warum auch immer. Und dann ist klar, dass man keine Zeit hat für ja, Business unterstützen, Agents vorbereiten, wie auch immer. Also das wäre jetzt eigentlich mein so Impuls zum Schluss.
Ich finde, ein toller Abschluss dieser Diskussion. Damit ganz herzlichen Dank an euch drei hier einmal, Kai, danke. Christian und Thomas.
Dankeschön.
Schön, dass Sie eine weitere Folge des Vodafone Enterprise Plenum Audiocast gehört haben. Wir hoffen, Sie haben etwas mitnehmen können, was Sie in Ihrem Business weiterbringt. Hören Sie doch direkt eine weitere Folge.